ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Bürgeruniversität auf Achse mit Jan Assmann zum Thema Die Zauberflöte, Machwerk, Märchenoper, Mysterienspiel. Anmoderation von Joachim Landkammer.
Liebe Dozenten und liebe Studierende der Bürgeruniversität Friedrichshafen, im Namen der Zeppelin-Universität darf ich Sie heute Abend hier begrüßen. Mein Name ist Joachim Landkammer, ich bin im Arztprogramm der Zeppelin-Universität für den Programmbereich Musik verantwortlich und habe die Ehre, Sie durch diesen Abend zu führen. Ich beginne mit der ganz allgemeinen Bemerkung, die Bürgeruniversität haben wir immer so verstanden, dass in ihr gezeigt werden soll, dass Wissenschaft auch eine aktuelle, manchmal sogar tagesaktuelle Relevanz haben kann. Bürgeruniversität war immer und wird immer eine Gelegenheit sein, wo die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm heraus und von dem hohen Ross der Theorie herunterkommt. Eine Gelegenheit, dass sie sich eben aus dem vielleicht etwas abgeschotteten Gebäude am See oder am Fallenbrunnen hier auch mal mitten in die Stadt begibt, zu Ihnen, zu den Bürgern, zu den Studierenden dieser heutigen Veranstaltungen. Unsere heutigen Gäste sind für diese bürgeruniversitäre Kombination von Wissenschaft und Praxis ein gutes, ein exzellentes Beispiel, auch wenn es scheinbar erstmal nicht um Tagesaktualität geht. Aber dies ist die letzte Bürgeruniversität vor der Sommerpause. Und spätestens ab dem 17. Juli werden wir dann endlich auch Sommer haben. Und Sie werden sich überlegen, wenn Sie hier so in Friedrichshafen sind, was können Sie abends so machen? Da gibt es sehr viele kulturelle Angebote in Friedrichshafen, aber vielleicht gerade mal nicht die passende für Sie. Da werden Sie sich fragen, na, wir sind doch ganz nah bei Bregenz, die Nachbarstadt am Bodensee. Und da haben Sie dann quasi vor der Haustür die Gelegenheit, das Werk live zu erleben, um das es heute hier geht. 17. Juli, wie gesagt, ist Premiere. Und Sie werden sich dann vielleicht fragen, was wird denn da gespielt, warum wird das gespielt? Wenn Sie danach heimkommen, werden Sie sich fragen, wieso wurde das so gespielt? Warum wurde es überhaupt dort gespielt? Und eine ganze Reihe von Fragen, die man normalerweise zum Beispiel in Operneinführungen versucht zu beantworten. Eine solche Operneinführung bieten wir Ihnen heute Abend hier an der Bürgeruniversität, eine ausführliche Opereinführung, wie Sie sie vielleicht so bald nicht mehr sehen werden. In Bregenz gibt es übrigens auch eine Opereinführung, aber die kostet extra. In Baden-Baden, habe ich gehört, gab es auch eine ganz tolle Opereinführung, aber die hat nur 20 Minuten gedauert. Wir haben heute eine zweistündige Opereinführung mit Ihnen vor und haben dafür zwei der dafür geeignetsten Personen eingeladen, die man sich denken kann. Zum einen der Regisseur, der diese neue Inszenierung verantwortet, Herrn David Pountney, mit dem wir dann, genau, den Applaus kommt nochmal nachher. Mit dem wollen wir dann nachher über seine Konzeption, über seine Auffassung vom Stück sprechen. Aber zuvor wollen wir uns eben anschauen, was die Wissenschaft zur Zauberflöte zu sagen hat. Dazu haben wir Herrn Professor Assmann aus Konstanz eingeladen. Wir haben also in der Sparkasse Bodensee sozusagen eine Drei-Bodensee-Städte-Kooperation, Bregenz, Friedrichshafen, Konstanz. Zum Ablauf, Herr Assmann wird jetzt zunächst in einem Kurzreferat mit Bild- und Tonbeispielen so ein bisschen die Hauptlinien seiner Lesart der Oper erläutern. Dann werden wir zum Podiumsgespräch Herrn Pountney dazu bitten, gemeinsam ein bisschen darüber diskutieren und dann gibt es auch die Möglichkeit für Sie, Ihre Fragen an die beiden Herren hier loszuwerden. Ich beginne damit, dass ich Ihnen ja Herrn Assmann vorstelle. Ich habe das mal auch schriftlich gemacht, weil es nämlich wirklich sehr viel ist. Also, Herr Assmann ist im Harz geboren, habe ich nachgeschaut, ist aber dann über die Station Lübeck in Heidelberg zum Studium der Ägyptologie, der klassischen Archäologie und der Gräzistik gekommen, hat dann 66 bis 71 ungefähr, wenn ich das richtig sehe, richtig Feldforschung betrieben. Man muss sich also dann Herrn Assmann wahrscheinlich wirklich mit der Schippe in der Hand in Theben-West vorstellen, wenn das richtig ist. Also da wirklich praktische Archäologie betrieben. Hat dann sich offenbar spätestens 71 zum Schreibtisch zurückgefunden, hat sich habilitiert und war dann 76, 2003 nicht ein Professor für Ägyptologie, sondern der Professor für Ägyptologie in Deutschland. So wird man das sagen können, denn dieses Orchideenfach ist eigentlich mit Herrn Assmann aus dieser Orchideenposition herausgekommen. Er hat das nach vorne gebracht, wie man heute so schön sagt, vor allem deswegen, weil es eben nicht dabei geblieben ist bei der Ägyptologie. Seit 2005 ist er Honorarprofessor für allgemeine Kulturwissenschaften und Religionstheorie, und das zeigt eben, dass was dann die darf, über die Ägyptologie weiß, weit hinausgehenden Interessen und Forschungsinteressen von Herrn Aßmann sind. Herr Aßmann hat sich nämlich, was jetzt zum Beispiel die Religionstheorie betrifft, mit der Frage nach der Gewalt im Monotheismus zum Beispiel beschäftigt, ist, hat da einige heiß diskutierte Thesen in den Raum gestellt. Er hat im Rahmen der allgemeinen Kulturwissenschaft zusammen mit seiner Frau Leida Aßmann den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt, mit dem wir uns heute zum Beispiel auch an der Uni, auch in einem Seminar beschäftigt haben. Die ganzen Preise habe ich auch noch angeführt, damit Sie sehen, wir haben es wirklich mit einem, wie man so schön sagt, hochkarätigen Wissenschaftler zu tun. Er war Fellow in Berlin, am Santa Monica, an der Siemens Stiftung in München, in Wien, Gastprofessuren in Paris, Jerusalem und in den USA. Man könnte hier noch sehr viel mehr sagen zu dem, was Herrn Aßmann ausmacht. Es gibt auch sehr viele Publikationen zu diesen Themen, die ich angedeutet habe, aber wegen dieser Publikation ist er hier. Dieses Buch 2005 über die Zauberflöte, Oper und Mysterium. Um das wird es heute gehen. Ich habe Ihnen auch mal die Seitenzahl und den Preis mit angegeben, weil es selten kriegen Sie so viel geistiges Futter für so wenig Geld. Herr Aßmann hat diese Veröffentlichung 2012 im letzten Jahr nachgeliefert. Da werden sozusagen die Quellen, auf denen sich das Buch beruht, Ihnen mitgeliefert. Auch das ein Opernbegleiter, wie man ihn leider für nicht allzu viele Opern findet. Was dieses Buch kann und soll, werden Sie inhaltlich jetzt gleich von ihm selbst erfahren. Ich wollte aber trotzdem auch Ihnen noch diese Zeugnisse nicht verschweigen. Das sind die Kommentare, die Sie dann so finden. Sehr schön finde ich zum Beispiel diese Bemerkung, das liest sich stellenweise so spannend wie ein Dan Brown Thriller. Ich weiß nicht, wie spannend Sie einen Dan Brown Thriller finden, aber offenbar soll das ein Lob sein. Dieses Buch ist ein Triumph, hat sogar Norbert Bolz sich hinreißen lassen zu sagen, überzeugend originell, der vielleicht profilierteste Beitrag zum Mozartjahr und das beste Buch über die Zauberflöte, eine Entdeckung der Fantasie. Sehr viel schöner fand ich aber auch diesen Hinweis aus einem bekannten Internetanbieter. Dieses Buch hat mir bei der Vorbereitung für meine mündliche BA-Prüfung sehr geholfen. Wir sind an der Universität, obwohl es auch in der Uni-Bibliothek vorhanden war, habe ich es mir privat angeschafft, weil man immer wieder da lesen kann und weil man vor allem dann es dann nicht unterstreichen muss, dann hat man die hässlichen Unterstreichungen in der Uni-Bibliothek. Ich selbst habe übrigens auch keine Ahnung von Musiktheorie, ich verstehe nicht, warum es hier auch heißt, aber er hat auch keine Ahnung von Musiktheorie und fand Aßmanns Aufführung trotzdem lehrreich. Es ist verständlich und zusammengeschrieben und sowohl für Studenten als auch für Fans der Zauberflöte lesenswert. Also es führt eigentlich kein Weg mehr da vorbei, dieses Buch zu kaufen, aber den wichtigsten Kommentar fand ich diesen hier. In einem Interview in der Welt hat René Jacobs, der bekannte Ensembleleiter und Spezialist für alte Musik, geschrieben, das bahnbrechende Buch über die Zauberflöte des Ägyptologen Jan Aßmann hat mir viel zu denken gegeben. Der Mann hat sowas von Recht. Wenn man seine Thesen über die Umwertung von Gut und Böse und so weiter, die Installation des Riten Ägypter, dann werden wir gleich was hören, und die Schaffung einer neuen Weltgemeinschaft ernst nimmt, da merkt man, der vielgeschmähte Schikaneder-Text, also der Text des Libretto, ist gar nicht so dumm, wie alle behaupten. Man darf eben nichts weglassen. Wir werden Herrn Pountney fragen, wie er das macht mit dem Text, ob er da was weglässt und was er weglässt. Dann werden Musik und Sprechen wirklich zur Einheit. Dann führen die Worte in das Licht oder Dunkel der Musik, je nachdem. Das bekommt eine unheimliche Macht. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann, der sowas von Recht hat. Jan Aßmann.
So, dann müssen wir hier mal umschalten. Ja, ich danke sehr, Herr Landkammer, für diese freundliche Einführung und für diese Anthologie von Rezensionen, die mir völlig neu sind. Und René Jacobs, ein Dirigent, den ich sehr verehre, also das empfinde ich jetzt als einen Ritterschlag. So. Also jetzt will ich versuchen, Sie nicht durch die Oper zu führen, also das wäre hoffnungslos, sondern zwei Thesen und zwei Subthesen Ihnen in hoffentlich nicht mehr als 20 Minuten vorzuführen. Die erste These ist, dass die Zauberflöte nicht wie viele annehmen, im alten Ägypten spielt, sondern sie spielt in einem Gartenreich. Und das kann man den frühen Bühnenbildern entnehmen. Bis 1815 zeigen die Bühnenbilder zur Zauberflöte eine Szenerie, die sich genauso auch auf Stichen der Gartenarchitektur findet. Hier eben links oben der Garten von einer Ansicht des Parks von Erla und rechts unten eine Szene aus der Zauberflöte nach dem Stich von Johann und Peter Schaffer, der offensichtlich die Bühnenbilder der Uraufführung wiedergibt. Und zu diesen Freimaurergärten gehören eben nicht nur Pflanzen, sondern auch Installation, sogenannte Fabrik, ja, eine Architektur. Und darauf spielt zum Beispiel der Stich an, den Sie da rechts sehen, und ein Titelbild des Textbuchs, das Sie links sehen. Da blicken wir in eine solche Architektur, wie sie sich in diesen Gärten findet, zum Beispiel in Machern bei Leipzig, der Park der Grafen von Lindenau, die auch Großmeister einer Leipziger Loge waren. Also solche Pyramiden sind typisch für diese Gärten. Es kommt ja im Textbuch der Zauberflöte, kommen ja Worte wie Nil und Pharao und so weiter gar nicht vor. Damit ist schon klar, das hat mit Ägypten nichts zu tun, aber Pyramiden kommen vor. Und das sind eben solche Gartenpyramiden, an die da gedacht ist. Also, die Zauberflöte spielt nicht im alten Ägypten. Sie spielt in dieser Gartenwelt, hier auch in Machern, gibt es eine Ritterburg. Da geht man durch einen langen Gang und kommt an einen Turm. Das ist genau dieser Initiationsweg per Aspera. Das ist alles furchtbar finster hier. Ad Astra, in einen Turm, der immer heller wird. Je höher man kommt, desto strahlender bricht da das Licht ein. Und hier haben wir nun als ein Bühnenbild zur Feuer- und Wasserprobe der Zauberflöte von Josef Qualio, die Münchner Aufführung 1793. Und das ist in Wörlitz, ja, das ist der Berg, der Feuer und Wasser speit und durch den man da auch in so eine Öffnung hineinfährt. Und das ist in Schönau bei Wien, auch so eine Grotte mit Wasser. Und das ist auf dem Reisensberg bei Wien eine Grotte, die Mozart in einem Brief an den Vater hingerissen beschreibt. Also Mozart hat das ungeheuer geschätzt. Und diese Grotten mit Wasserfall, die sind also typische Installation solcher Gärten und Stätten der Initiation. Und erst ab 1815, und ich nehme an, das ist mit dem Erscheinen der ersten Bände der Description de l'Égypte, da orientieren sich die Bühnenbilder an diesen Illustrationen altägyptischer Architektur und die Szene verlagert sich ins alte Ägypten. Das ist also Friedrich Beuter, Weimar, dann Schinkel, diese ganz berühmten Bühnenbilder, die Sie ja immer noch in Berlin sehen können oder wieder. Jedenfalls gibt es da eine Zauberflöte mit diesen Bühnenbildern und das ist für mein Gefühl das Schönste überhaupt, wie man die Zauberflöte aufführen kann. Und unten dann Simone Qualio, das ist ein Bruder, glaube ich, von Josef Qualio, jedenfalls dieselbe Familie. München 1818, da sehen Sie, das ist alles Altägypten. Und seitdem spielt die Zauberflöte meistens im alten Ägypten und es werden die Bühnenbilder zu Aida dann einfach für die Zauberflöte wiederverwendet. Die zweite These ist, dass Mozart erheblichen Anteil an der Zauberflöte hat, nicht nur die Musik, das ist eh klar, sondern auch die Konzeption, auch das Textbuch, die Dramaturgie. Und dadurch, dass Schikaneder und Mozart hier intensiv auch an der Konzeption zusammengearbeitet haben, dadurch kommen hier zwei vollkommen verschiedene Welten zueinander und es entsteht ein Rätselwerk von bis heute eigentlich unerschöpflicher, unenträtselbarer Komplexität. Also hier Mozart und Schikaneder. Also erstmal Schikaneder, was bringt er ein? Er bringt ein die heroisch-komische Oper. Das ist so eine Modegattung der Zeit, die hat auch das Leopoldstädter Theater, die Konkurrenz gepflegt, die heroisch-komische Oper. Da hat er im Jahre 1790 eine Oper auf die Bühne gebracht, der Stein der Weisen, auch schon aus Dschindistan von Wieland. Und Mozart hat sogar mitgemacht. Der hatte einige Nummern beigesteuert. Und diese Gattung der heroisch-komischen Oper, die hat immer ein hohes Paar, ein niederes Paar, also heroisch und komisch, und ist aber von ziemlicher wirrer Albernheit, muss man sagen. Das ist mit Recht vergessen, diese ganzen Stücke, wobei der Stein der Weisen, weil Mozart da mitgemacht hat, tatsächlich auf CD eingespielt wurde, aber aufführen kann man das nicht mehr. Und Mozart nun, was bringt er ein? Also Mozart war Freimaurer. Schikaneder war auch mal 6 Monate lang Freimaurer, aber das kann man vergessen. Mozart war nun wirklich ein engagierter Freimaurer. Und da sehen wir ihn rechts unten auf diesem Bild und ist in eine Loge eingetreten, die mit einer anderen Loge zusammengearbeitet hat, die eine Art Akademie der Wissenschaften war, ein großes Publikationsforschungsprogramm initiierte und publiziert hat in einem Journal für Freimaurer und nicht weniger als 14 große Abhandlungen zu den antiken Mysterien. Das ist das große Programm dieser Loge. Und da hat zum Beispiel ein gewisser Anton Kreil, das ist hier gelb, einen großen Aufsatz, Sie sehen ja, das sind 30 Seiten, über die Frage der wissenschaftlichen Maurerei. Davon würde man sich zunächst einmal nicht viel versprechen, da geht es aber über die ägyptischen Mysterien. Und nun nimmt man ja immer an, dass Mozart, naja, die haben da über die ägyptischen und andere Mysterien geforscht, aber Mozart wird ja davon nicht viel mitbekommen haben. Das stimmt nicht. Es lässt sich nachweisen, dass Mozart dabei war, als eben Bruder Kreil, Sie sehen das, genau diesen Vortrag hielt, und zwar in 2 Teilen. Den einen Teil bei Leopold Mozarts Erhebung in den Gesellenstand, und den anderen, das ist hier, und den anderen am 22. April bei seiner Meisterweihe. Und da war jeweils Wolfgang Mozart dabei. Der hat das also gehört. Und das ist veröffentlicht im Journal für Freimaurer über die wissenschaftliche Maurerei. Und das hat man komischerweise nicht gewusst, nicht realisiert. Dieser Aufsatz ist immer Ignaz von Born zugeschrieben worden, aber das stimmt nicht. Es ist vollkommen klar, dass Anton Kreil der Verfasser ist und dass das der Text ist, den Mozart gehört hat. Und dann liest man den natürlich auch mit anderen Augen, diesen Text, und man hört auch die Zauberflöte mit anderen Ohren, wenn man weiß, was Kreil da gemacht hat. Denn Kreil hat nun über die ägyptischen Mysterien berichtet, und zwar, dass die Priester in Ägypten besondere Techniken erfunden haben, um ihre Mysterien einerseits vor dem Volk zu verbergen und andererseits für die Ewigkeit aufzubewahren. Und das haben sie so gemacht, dass sie das Ganze unterirdisch gepflegt haben. Also oberirdisch sehen wir in Ägypten diese Pyramiden, aber unterirdisch schreibt er, ist alles unterminiert von den Kultstätten und Bibliotheken und Forschungslaboratorien der Priester. Das war ein Geheimorden. Die ägyptische Kultur war geteilt in eine Außenseite, eine Volksreligion, und eine Innenseite, eine esoterische Geheimreligion, in die die Priester eingeweiht waren, die sie unter der Erde pflegten. Darüber lässt sich viel sagen, warum das so ist, da gibt es gute Gründe, aber das hält uns jetzt zu lange auf. Jedenfalls führt uns Anton Kreil in diesem Vortrag die Idee einer Doppelkultur vor Augen. Und die Vermutung liegt doch sehr nahe, dass Mozart das auf die Idee einer Doppeloper gebracht hat, einer Opera Duplex mit einer Außenseite und einer Innenseite. Und sein Vater, der ja da gerade zum Meister, Gesellenmeister erhoben wurde, der lag Mozart ja immer in den Ohren: Junge, vergiss das Populare nicht, schreibe volkstümlich, du schreibst zu schwierig. Und da mag doch Mozart der Gedanke gekommen sein, ja, das ist es, das ist es. Eine Oper mit Volksliedern und mit komplexer Musik. Außen und innen, Opera Duplex. Und da kommen nun ganz andere, durch diese Forschung kommt eine ganz andere Welt, eine ganz andere Literatur hinein. Vor allen Dingen ein Roman von einem gewissen Herrn Terrasson, der hat Matthias Claudius ins Deutsche übersetzt. Die Geschichte des Königs Sethos, da geht es um so eine Einweihung, das ist so ein Stich, der das illustriert. Da sehen Sie, wenn Sie das nicht zu hell ist, wenn Sie was erkennen können, dann sehen Sie hier die Wasserprobe, dahinter die Feuerprobe, die hat er schon bestanden. Hier muss er durch das Wasser und hier kommt dann die Luftprobe, da muss man so an Ringen hängen. Das hat Schikaneder dann weggelassen, aber das richtet sich genau nach dieser Beschreibung von Terrasson. Und der wird auch wörtlich zitiert. Da steht es in der Claudius-Übersetzung: Wer diesen Weg allein geht und ohne hinter sich zu sehen, der wird gereinigt werden durch das Feuer, das Wasser und durch die Luft. Wenn er das Schrecken des Todes überwinden kann, wird er aus dem Schoß der Erde wieder herausgehen und das Licht wieder sehen. Und er wird das Recht haben, seine Seele zur Offenbarung der Geheimnisse der großen Göttin Isis gefasst zu machen. Wenn er das Todesschrecken überwinden kann, schwingt er sich aus der Erde Himmel an, erleuchtet, wird er dann imstande sein, sich den Mysterien der Isis ganz zu weihen. Das ist also ziemlich wörtlich übernommen. Und hier sehen wir nun ein Bühnenbild zur Zauberflöte, wie sich die Bühnenbildner das vorstellten, eine solche Höhle, die Höhle des Hermes, in der auf diesen beiden Säulen, in Hieroglyphen die ganze geheime Weisheit aufgezeichnet ist. Also die Idee einer Religio Duplex, einer Doppelreligion mit einem exoterischen, volkstümlichen Polytheismus und einem esoterischen Mono- oder Pantheismus. Und was nun die Freimaurer besonders interessiert hat, weil sie ja ihre Rituale, an ihren Ritualen arbeiteten, das war das Ritual der Einweihung. Wie kommt man vom einen ins andere? Wie kommt man aus dieser Volksreligion der Oberwelt in die Geheimreligion der Tiefe? Und da gibt es nun vier, sagen wir mal, Abschnitte, die Ausgangssituation, die Volksreligion, aus der man so kommt. Und dann der erste Schritt der Einweihung, die Reinigung, die Befreiung von Vorurteilen. Und das entspricht dann in der Freimaurerei genau dem ersten Grad, erkenne dich selbst. Der zweite Schritt, die kleinen Mysterien, da wird man belehrt, du musst Prüfungen bestehen. Das entspricht dem Freimaurerprinzip, beherrsche dich selbst. Das ist der zweite Grad. Der dritte, das sind ja die großen Mysterien, da geht es um eine Art von Nahtoderfahrung, um Todesnähe und zum Schluss dann die Schau. Das entspricht die Schau der Wahrheit, das entspricht der dritten Stufe, vollende dich selbst. Nun, die Zauberflöte, das ist eben meine erste Subthese, die dritte These, will nun genau das sein, sie will eine Opera Duplex. Sie will auf der einen Seite Schikaneders Idee eines Zaubermärchens, einer Märchenoper und Mozart Idee eines Mysterienspiels, die ägyptischen Mysterien auf die Bühne zu bringen, nun vereinen, indem Schikaneders Konzept die Außenseite und Mozarts Konzept die ägyptischen Mysterien die Innenseite darstellen. Und so haben sich die beiden gefunden, haben diese beiden nun völlig verschiedenen Ideen zu einer Einheit zusammengeschmolzen. Da gibt es also keinen Bruch, wie man immer annimmt, dass die wegen eines Konkurrenzunternehmens im Leopoldstädter Theater, das auf demselben Stoff beruht, aus Wieland, aus Dschinnistan, hätten sie den Plan geändert. Das stimmt überhaupt nicht. Auf diesen Kontrast, den die da als Bruch empfanden, auf den Kontrast kommt es an, eine Wende. Und das ist die Wende eben der Initiation, da muss man umdenken, da muss man sich auch innerlich verwandeln, das Publikum muss das mitmachen. Und so entsteht eben ein Werk von völlig einzigartiger Komplexität. Ich wüsste gar kein zweites Beispiel. Und dass das eben ganz entscheidend auch Mozarts Werk ist, das sieht man daran, was daraus wird, wenn Mozart nicht mehr mitmacht. Schikaneder hat ja dann mit Peter von Winter der Zauberflöte zweiter Teil geschrieben. Der wurde 1798 aufgeführt. Das habe ich jetzt in Salzburg im letzten Sommer gehört. Da wurde das zum Schikaneder-Jubiläum, ja, der hatte ja 200. Todestag aufgeführt. Und das ist ganz wichtig, denn da sieht man, dass Schikaneder auf seine heroisch-komische Oper zurückfällt. Die ganze Komplexität ist weg. Es wird eine völlig oberflächliche, eindimensionale und ziemlich alberne Geschichte. Obwohl die Musik gar nicht schlecht ist, aber die Handlung ist einfach nur albern. Und das führt ja uns klar vor Augen, wie wichtig Mozarts Beteiligung auch an der Konzeption ist. Und die beiden Titelvignetten zum Textbuch, die zeigen ja genau das, diesen Gedanken der Opera Duplex, die Papageno-Welt, das Volkstümliche und die Freimaurer-Welt. Das sind die beiden Stiche, mit denen das Textbuch illustriert war. Das überspringe ich jetzt mal, das auch, das sind so antike Quellen zu dieser Probe der Elemente, zu der Todesnähe der großen Mysterien, aber zeige Ihnen doch, wie sehr nur die Zauberflöte in ihrem Aufbau genau diese vier Stufen abbildet. Ja, die Zauberflöte hat ja zwei Akte, aber jeder Akt ist nochmal geteilt in eine Nummernfolge und ein Finale, das genauso lang ist wie der erste Teil dieser Nummernfolge. So entstehen vier Teile. Das macht Mozart auch deutlich, indem diese vier Teile immer in derselben Tonart aufhören, in der sie anfangen. Und da haben wir also im ersten Teil, wie die Königin der Nacht nun Tamino beauftragt, die geraubte Pamina zu retten. Da haben wir nun eine Art von Illusionierung. Ja, auch das Publikum fällt ja völlig hinein auf die Königin der Nacht und die trauernde Mutter und seine Isis-artige Erscheinung und so weiter. Und dann kommt der zweite Teil. Da wird nun Tamino desillusioniert. Da wird ihm klar gemacht, dass das nicht stimmt, was die Königin der Nacht ihm da über Sarastro erzählt hat. Er wird nicht aufgeklärt, er weiß nicht, wie es nun weitergeht. Er weiß nur, dass das, was ihm vorschwebte, Paminen retten, ja, dass das auf falschen Vorstellungen basiert. Also er wird völlig im Dunkeln gelassen, o ewige Nacht, wann wirst du schwinden? Aber er ist seinen Illusionen los. Das Publikum noch nicht so ganz. Und dann kommt der zweite Akt. Der dritte Teil, das sind dann die kleinen Mysterien, da ist Papageno dabei und da muss geschwiegen werden. Papageno fällt durch alle diese Prüfungen durch, aber Tamino besteht sie glanzvoll, was ein ziemlicher Skandal ist, denn er schweigt ja auch gegenüber der Geliebten, die verzweifelt und sich das Leben nehmen will und er bleibt hart, ganz anders als Orpheus. Nicht? Orpheus bei Gluck, der nachgibt und sich umblickt. Und dann kommt das im zweiten Finale, dann kommen die großen Mysterien und da ist Papageno nicht dabei, denn die großen Mysterien, zu denen werden nur die zugelassen, die zum Herrschen berufen sind. Und da geht es nun sehr stark um den Tod. Das Stichwort Tod kommt da ständig vor. Und diese Todesnähe, die Mozart wahrscheinlich besonders inspiriert hat, denn dafür gibt es eine Tradition in der Oper, das sind die sogenannten Ombra-Szenen, Ombra ist Schatten, Totenschatten, und das ist also seit dem 17. Jahrhundert ist das also eine zentrale Gattung der Opera-Serie, die Mozart ungeheuer fasziniert hat, also in Lucio Silla schon kommen die fantastischsten Ombra-Szenen vor. Und das hat ihn nun auch hier in der Priesterwelt musikalisch fasziniert, das werden wir hören. Also, und das kompliziert sich noch weiter, weil in diese Doppelhandlung nun auch noch der Orpheus-Mythos einbezogen ist, und zwar als ein Liebesroman, der besteht auf der Idee, dass sich die Liebenden früh treffen und immer wieder getrennt werden, sich wieder begegnen und wieder getrennt werden. Das ist diese Zickzack-Struktur, rot Paminas Weg und grün Taminos Weg, wie sie immer wieder getrennt werden, sich Das ist ein Liebesroman und Tamino ist natürlich ein Orpheus, der mit der Macht der Musik die Widerstände überwindet. Und zu dieser, Sie haben also in der Horizontalen haben Sie diese vier Stufen der Einweihung und dann diese Zickzackkurven des Liebesromans. Und da wird nun als viertes Element nun auch noch Papageno als ein durchlaufender, komischer Kommentar einbezogen. Und Schikaneder, also das, sagen wir, Prinzip der Zauberflöte ist Kontrast. Ja? Und Schikaneder realisiert das durch szenische Kontraste. 14 Mal verwandelt sich die Bühne, ziemlich radikal, aber Mozart auch durch musikalische Kontraste. Und die finden sich so in keiner anderen Oper. Nicht nur bei Mozart, ich wüsste auch keine andere Oper zu nennen, die so verschiedene musikalische Idiome verwendet. Da haben wir also die empfindsamen Arien, Tamino, Pamina, dann die Koloraturarien und Accompagnati der Opera Seria, wie sie die Königin Nacht, aber auch diese Finale zum Teil bringen. Und dann haben wir richtige Volkslieder, ja, Papageno, und dann die Sakralmusik, die Mozart erfindet für diese Oper, für die Priesterwelt. Da benutzt er nicht die Sprache der Kirchenmusik. Seine Messen klingen ganz anders, das Requiem nicht, aber die Messen. Da entwickelt er eine eigene Musik mit den drei Posaunen der Ombra-Szenen. Ja, die Ombra-Tradition ist immer kenntlich durch drei Posaunen. Die verwendet er hier. Also das kommt aus dieser Tradition und es ist deutlich, wie sehr Mozart das auch künstlerisch fasziniert hat. Und fünftens dann verwendet er eine Fremdsprache, die nun absolut aus dem Rahmen fällt. Das will ich versuchen, Ihnen kurz anzudeuten. Das, wenn es noch, wo ist Herr, ja, darf ich noch uns 4 Minuten aufhalten? Dann hören wir das noch schnell. Das sind nur so, jetzt rede ich nicht mehr, jetzt spiele ich nur, erinnere ich Sie. Also zunächst einmal die empfindsamen Arien. Nicht? Sie erinnern sich, das Prinzip. Und ach, ich fühl's, es ist verschwunden, das überspringe ich jetzt. Das Prinzip der empfindsamen Arie ist das Gegenteil der Da Capo-Arie. Ja? Hier wiederholt sich nichts, sondern die Musik schreitet immer weiter und bildet das sich entwickelnde, sich steigernde, sich verwandelnde Gefühl ab. Das ist also aus dem Geist der Empfindsamkeit heraus entwickelt und ist eine Form, die Mozart also zur Vollendung geführt hat. Das sind die Arien eben Tamino, Pamina. Dann haben wir echte Volkslieder. Also zunächst einmal, der Vogelfänger bin ich ja, aber das ist noch von Mozart komponiert, aber ein Mädchen oder Weibchen ist ein Objet trouvé. Das hat Schikaneder gehört im Schwäbischen und hat es notiert und Mozart mitgeteilt und der hat es übernommen. Und jetzt kommen eben, und ich bitte Sie auf diesen Kontrast zu achten. Ja, jetzt. Und wenn ich dich aus Sieges will, so sei sie da noch wie ich da. Zum Schluss und diese Sakralsphäre. Und so weiter. Und nun kommt die Fremdsprache. Der Sinn ist natürlich der, die lesen eine hieroglyphische Inschrift, ja? Und also einen total fremden Text. Und das soll eben vermittelt werden dadurch, dass sie auch eine musikalische Fremdsprache reden, nämlich die Sprache der protestantischen Kirchenmusik, und zwar im reinsten Stil von Johann Sebastian Bach. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, in einem Wiener Vorstadttheater, im katholischen Wien, da merkt man doch, dass es Mozart darauf ankam, also die schärfstmöglichen Kontraste herauszuarbeiten. Also was ich mir von einer Inszenierung der Zauberflöte wünschen würde, damit gebe ich jetzt an David Pountney weiter, das ist, dass diese Kontraste nicht verschliffen werden, sondern in aller Deutlichkeit herauskommen. Ja, vielen Dank.